Natalie, was geht ab?
Ja, 10 Uhr morgens. Ich bin in Frankfurt. Du hast gerade eine Stunde Zeit, deswegen geben wir jetzt Gas.
Ich habe hoffentlich eine Stunde Zeit, ja. Das werden wir sehen, wie viel Zeit mir gegeben
genau.
wird.
Genau, aber für euch nehmen wir uns natürlich immer die Zeit. Von daher, wie ihr ja schon gesehen habt, das hatten wir davor ja schon mal angekündigt, dass es jetzt nicht mehr wöchentlich ist, beziehungsweise anderthalb wöchentlich, weil ja, wie gesagt, wir sind jetzt gerade viel unterwegs. Bene ist Vater geworden. Ja, und von daher ist manchmal auch alles nicht so planbar, wie man es davor hätte gerne planen können, wollen, tun. Ja, let's go.
So ist es. Deswegen sagen wir jetzt erstmal Abfahrt und dann geht's weiter.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac. Paar Stunden weg. Keine
und was jetzt, Julie?
Werbung.
So, wer kennt's nicht? Ja, ihr müsst zur Arbeit, zur Freundin, zum Freund oder einfach zur Verabredung. Ihr fahrt mit dem Fahrrad durch Berlin, so wie es sich ja eigentlich auch gehört in der großen Stadt. Aber sau der Upturn, super viel Verkehr, ist auch nicht immer ganz sicher in den Straßen. Naja, wir haben ja natürlich immer den Klassiker dabei, dass wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, immer die roten Ampeln vor uns haben. Aber am 4.8.2024, in 3 Monaten im August, findet der Generali Velo City Berlin das Radrennen in Berlin statt. Was heißt es? Ihr könnt durch Berlin ballern und das Umland mit euren Rennrädern. Es gibt 2 Strecken, 60 Kilometer und 100 Kilometer. Und könnt eigentlich Brandenburger Tor, das Schloss Charlottenburg umfahren, über den Teufelsberg, Klassiker, der Grüne Wald, am Hauptbahnhof vorbei, Wattnern. Und das Schönste dabei ist, alle Strecken sind sicher abgesperrt, ja, und es ist einfach verkehrsfreie Straßen. Sprich, das heißt, es gibt keine Autos, die Ampeln sind quasi für euch immer auf grün gestellt und egal in welchem Leistungsniveau ihr seid, ihr könnt einfach entspannt fahren oder einfach Gas geben. Von daher, im August ist es soweit, der Generali Velo City Berlin ist am Start. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch anmeldet, am Start seid. Vielleicht sehen wir uns auf der Strecke, wie auch immer. Kommt rum, seid dabei, geiles Wetter, schöne City und genau, full force, let's go, alla hopp.
Und jetzt geht's weiter.
Alla hopp, weiter geht's.
Jo, Bene, wir haben's geschafft, ich hab's geschafft. Ich war letztens auch durch, du warst beschäftigt. Ein kurzes Update von Frankfurt nach Berlin, die Wetterlage, dass wir das auch mal abgehakt haben, auch bei dir, 30 Grad ja. Sonnenschein, oder?
Ja, die ganze Zeit, also der Sommer lässt sich nicht lumpen, aber muss ich sagen, dass wir einen scheiß Sommer haben, das kriege ich gar nicht so richtig mit, weil ich ja eh nichts machen kann, weil ich die ganze Zeit mit Kind beschäftigt bin. Und deswegen Radfahren gerade kein Thema ist. Ich dachte, das wäre ein bisschen früher ein Thema, beziehungsweise ich bin ja schon 2-mal gefahren, aber dann kamen irgendwie noch so ein paar Sachen dazwischen, die uns wieder ein bisschen zurückgeworfen haben, was so den ganzen Stillprozess und sowas angeht. Das heißt, es ist alles wieder ein bisschen aufwendiger geworden, weshalb ich einfach noch komplett raus bin, was Aktivitäten abseits von ums Kind kümmern und mit dem Hund rausgehen ist. Und daher ist mir es eigentlich relativ egal, dass es jetzt nicht so ein krass geiler Sommer ist. Und bin ganz froh. Ich kann mir vorstellen, dass so in ein paar Wochen, wenn bei mir sich alles ein bisschen eingegroovt hat, dann, dass dann, wenn das Wetter geil wird, dann geht's ab.
Es ist auch geil, dass man so sagt im Juni, wenn das Wetter dann geil wird. Junge, ich gucke hier aus dem Fenster, es regnet, es windet, es ist grau, es ist 16 Grad, aber...
Boah, das ist auch hart, ey. Wir hatten hier letztens, hatten wir auch so einen Tag, wo es einfach so gefühlt alle halbe Stunde, für eine halbe Stunde gegossen hat, aber so richtig assig hart, ja. Und ich muss da trotzdem mit dem Hund raus und meistens, wenn ich mit dem Hund rausgehe, schnalle ich mir das Kind halt vorne in die Trage rein und habe halt schon so gedacht, so, boah, das ist super risky jetzt. Ich habe halt noch einen Regenschirm mitgenommen, was ich einfach gar nicht mache. Ich finde Regenschirme sowas von wack und nervig. Habe ich ja mitgenommen, weil da ging es ja dann nicht nur um mich, sondern auch um das Kind in der Trage. Wenn die dann so durchgenässt ist, ist auch ekelhaft. Und war dann draußen und dann fing es halt auch wirklich so krass an zu gießen und dann hatte ich den Hund in der einen Hand, dann dieses Kind, dann Regenschirm, Alter. Ey, das war wirklich so, das war so krass. Zum Glück muss man sagen, ist der Hund mittlerweile ja ziemlich gut erzogen und auch so, dass wir, wenn wir nach Hause kommen, so ich kann ihn halt erstmal absetzen, kann er diesen Regenschirm wegpacken, kann das Kind aus der Trage holen, das Kind ablegen und so weiter und so fort. Und er sitzt dann einfach da triefend nass und wartet, bis ich komme, um den dann halt sauber zu machen. Aber das ist die einzige, das Einzige, wo mich das Wetter gerade berührt, irgendwie so.
Okay, okay. Also wie gesagt, wenn ihr für Kids Strampelanzüge, Umhängetasche, aber bitte mit Gore-Tex, so wie es sein muss, Waterproof, ja, 8000er ja. Säule, sendet uns, wir brauchen es, ist ja. Wen bei der Juli.
Gibt's so Outdoor-Tragen, genau. Das wäre mal interessant, also Outdoor-Tragen, das wäre nicht schlecht, weil das ist mir eigentlich aufgefallen, ey, falls hier irgendwelche Tragen-Leute zuhören, was fehlt ist, du brauchst an dieser Trage, ne, du hast ja das Kind dann da drin und dann bräuchtest du quasi auf der Höhe vom Rücken oder vom Arsch des Kindes einfach nur eine kleine
so
Tasche,
Add-ons, so,
dass du da mal so Kleinigkeiten reinpacken kannst. Irgendwann war es relativ warm, dann musste ich irgendwie Socken ausziehen, so die hatte ich dann in der Hand, so ich hatte keinen Rucksack dabei, diese scheiß Socken rumgetragen. Und da war so nur so eine kleine Tasche, wo ein bisschen Stauraum, ein paar Leckerlis und so, ein paar Kacktüten und so, dass man das alles reinpacken kann. So was bräuchte man. Das fände ich gut, so eine Outdoor-Trage.
Sehr gut. Ja, ich habe auch noch mal ein Feedback bekommen von einem Zuhörer, der gerade zu dem Thema so Elternzeit sich nehmen, beziehungsweise so wie du es jetzt gemacht hast für ein Jahr, fand er richtig geil und dass das viel zu selten genommen wird. Er hatte das auch genommen und ja, das ist halt, fand er sehr schön zu hören, auch wie so das Feedback von einem Arbeitsumfeld und alles Mögliche war. Und fand er sehr interessant, wie du das so beschrieben hast. Und also ich glaube, das ist was wir jetzt erstmal die nächsten Jahre immer mal wieder, was heißt genau unter die Lupe nehmen, aber weißt du, was ich meine? Weißt du, was mal Thema sein wird?
Ja, voll. Ich hab einen Freund, die haben ihr Kind, ein paar Tage vor uns gekriegt. Und der muss jetzt wieder zur Arbeit. So, der hatte einen Monat Elternzeit, der muss jetzt wieder zur Arbeit. Und ich könnte mir jetzt wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, jetzt gerade ins Büro zu gehen. Wissentlich, wie die Situation hier zu Hause ist, wissentlich meiner Müdigkeit und sowas. Also es wär wirklich niemandem geholfen. So, ich wäre halt definitiv nicht wirklich leistungsfähig. So. Hier zu Hause wär völlig wild, so, weil halt der ganze Stillprozess so super anstrengend gerade ist und einfach mindestens 4 Hände braucht. So. Und ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, das ist halt echt crazy so. Klar, es ist die Realität der meisten Leute, aber ich find's krass. Und ich hab letztens gelesen, dass in Dänemark, weil ist immer Dänemark. Ich glaube, in Dänemark können Großeltern jetzt Elternzeit
Schweden.
Nehmen.
Das war in Schweden.
Schweden?
Ja, habe ich auch sogar bezahlt.
Bezahlte Großelternzeit quasi, ist doch genial.
Ja, sauschlau, hab ich auch gehört.
Ist einfach nur genial. Ja. Weil das ist halt auch das Ding. Ich meine, sobald die Großeltern in Rente sind, ist das ein anderes Thema. Das ist bei mir zum Glück so. Also meine Mutter kann echt viel helfen, so, weil die in Rente ist. Aber wenn nicht, so, dann sind die auch raus. So. Also auch außer fürs Wochenende oder mal für Nachmittag. Aber das ist halt echt krass, ne? Das ist halt wirklich dieser Gedanke, der total sinnvoll ist, der ja auch in vielen Regionen der Welt auch noch gelebt wird, dass so die ganze Familie da halt so, das ist ja dieser typische Spruch, ne? It takes a village. Ja. So, du brauchst ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. So, der Gedanke einfach, dass sowas so ein bisschen in der modernen Welt auch irgendwie dann ankommt und dass man dann sagt, so, ey, hier gibt's moderne Lösungen, hier gibt's eine Großelternzeit und so weiter und so fort, bezahlte und so. Das wäre natürlich auch ziemlich geil. Fährt hier eine Roller durch den Raum, Alter, was ist hier los?
Ich, hast Fensterchen auf, ja.
Ich mach Fenster zu.
Fensterchen auf. Ja, wie gesagt, also auf jeden Fall geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der heutigen Themenauswahl. Was werden wir heute besprechen? Wir haben ja einiges so gesagt nachzuholen, weil wie gesagt, ich war ja auch jetzt viel unterwegs. Ich war kurz 24 Stunden in Berlin, um umzupacken. Wir haben, wie gesagt, den Sportsful Dolomiti Race auf dem Plan, dann mein Trip nach Venedig spontan mit dem Fahrrad. Dann natürlich das eine Radrennen, was in Frankreich angefangen hat, da mit diesem gelben Trikot.
Ja,
das hat ja jetzt auch gestartet. Ja. Was haben wir denn noch? Eurobike. Wetter haben wir zum Glück schon abgehakt. Also ja, genau.
Wetter war mein persönlich größter thematischer Block tatsächlich.
Ey, ist es...
Es ist wirklich, es ist so absurd, ne? Wie krass unsere Leben gerade. Also wir hatten ja eh nie so das identische Leben, weil du halt immer Freelance und ich war immer festangestellt. Das war so der größte Unterschied, was natürlich schon ein relativ großer Unterschied ist so für den Alltag. Aber es ist so absurd, wie weit unsere beiden Leben gerade auseinander sind. Du bist halt nur on the road die ganze Zeit so von Termin zu Termin und von Event zu Event und sowas alles. Ne, 24 Stunden in Berlin und dann geht's weiter und dann so und so und so. Ey, und ich bin einfach gar nicht.
Naja, du bist ja schon on the road. Mal raus, Mund, ja. In die Küche, ins Bad, ins Zimmer 1, ins ja. Zimmer 2. Also ist ja jetzt nicht so, dass also, du zu Hause bist und denkst so, ah ja geil, heute mach ich mal chillau.
Also echt krass. Aber ja. So, also alles, was weiter in die Zukunft als eine Stunde ist, ist für mich völlig, völlig irrelevant ja. gerade, weil keine Ahnung, wann das Kind wieder Hunger ja. hat.
Oh Mann, ey.
Ja, krass, aber erzähl mal genau, wir waren letztes Mal so ein bisschen, sind wir nicht ganz durchgekommen, weil du warst dann noch mit Sportful beim Dolomiti Race. Ne? Das ist deren eigenes Event, oder die sind Hauptsponsor.
Genau, so, genau, ne? Genau. Die haben das Sportful, genau, das letzte Update, wo wir hatten, war ja, da war ich noch bei der Family in Frankreich, da war ja auch quasi das Wetter schön, aber selbst danach war ich ja nochmal in Italien, war das Wetter auch, also ganz die Wetterlage in Europa, also egal. Anderes Thema.
Diffus.
Sportful Dolomiti Race, ich sag mal so, wenn wir schon beim Wetter sind, das Wetter war top. Ich hatte nämlich Schiss. Bei diesen 200 Kilometer mit knapp 5000 Höhenmeter und ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pässe, 6 Pässe. Der höchste war 1766, Forcella Staulanza, glaube ich, heißt der. Irgendwie so. Dass da halt natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja doch, also 6 Pässe und dazwischen gab es immer noch ein paar Hügel, so ist es nicht. Dass wir da scheiß Wetter haben, oder beziehungsweise nicht scheiß Wetter haben, aber gut, wenn es in den Dolomiten regnet, dann ist da auch ganz schnell mal Schnee. Hm. Ja, und da war ich auf jeden Fall, weil Sportful gesagt hat, ey, hast du Bock? Und ich habe gesagt, so auf jeden Fall, lass es machen.
Geil, geil.
Vorab Feltre, kennt vielleicht der eine oder andere, das ist so vor den... Vor so einem Gebirge und hinter dem Gebirge sieht man dann so die Dolomiten und so. Mm. Abgeholt, easy. Dann die Italiener natürlich, hier einen Spritz, da einen Spritz. Hier trinken wir auch nochmal einen Spritz. Und ich immer so fedefest auch mit, ja, ja, ich fahre auch die große Runde. Ich sage, ja, super, komm, Julie, noch einen Spritz. Naja, auf jeden Fall wurde dort viel Spritz getrunken, Select-Spritz, ne? Also... So wie es.
Ist es was Neues? Oder warum ist es so ein Hype-Ding gerade, ne? Dieses Select-Ding?
Nee, Select. Also Select ist so der Original-Spritz eigentlich. Oder beziehungsweise der Spritz aus Venetien. Ja, klar, die Spritz wurden, glaube ich, in Turin erfunden, aber Select-Spritz ist eigentlich so das OG-Getränk. Also, wenn du in Italien bist und nach dem Select-Spritz fragst, sind die Leute, wenn sie es haben, sehr so, ah krass, Connoisseur, weil Aperol ist ja eher so für die Kids, weil es sehr süß ist. Campari ist manch ein bisschen zu herb. Dann hast du natürlich noch, was haben wir denn noch? Sinas-Spritz gibt's ja auch noch.
Aber ist der Select auch so bitter?
Nee, der ist nicht so bitter. So wie der ist nicht so bitter wie Campari und nicht so süß wie Aperol. Ne? Das haben wir dort bestellt die ganze Zeit und ich war hin und weg. Ich habe mir direkt eine Flasche mitgenommen, als ich dann wieder zur Family gefahren bin. Naja, ja, dann hatten wir auch ein Social Ride, das war nett. Dann war ich auch mal da in deren Showroom-mäßig, war auch gut. War ein Essen, also wie mit den Italienern es halt so ist. Gut, wir hatten ein Social Ride, die ersten 15 Kilometer ging nur so ein Berg hoch. Das war so geil, es ging los, bam, 15 Kilometer, keine Ahnung. 9-10% nonstop hoch, so, weißt du, so, servus, guten Morgen. Naja, wie auch immer. Und dann am Sonntag ging es dann halt auf dieses Dolomiti Race. Und ich habe die ganze Zeit so, ah ja, okay, gut, 200 Kilometer kriegst du hin. Da die knapp 5000 Höhenmeter machst du ja auch nicht jeden Tag. Aber gut, man kann ja, wenn man merkt, irgendwie, es wird scheiß Wetter oder wie auch immer, kann man ja abkürzen und so weiter. Aber dann hat mir, genau, bevor es dann losging, hatte mir nach der Malte von Morten, die haben so ein neues B-Carb-Ding, ja. Das rührst du dir so an, ohne Scheiß.
Das ist perfekt für 5000
Milliliter. Genau. Das rührst du dir so an, so wie so ein Joghurt. Und dann mixst du dir das Stuff zusammen. Und ja, das ist auch geil. Und dann, wenn du dann in deiner Zone bist, wo es dann auf die 12 geht, so, dann wirkt es und so. Und ich sag, perfekt, das scannst du, mixst du dir an, dann scanne ich mir das. Dann kannst du so eingeben, wann das Rennen losgeht oder wann deine sportliche Aktivität los ist. Und wann du das denn doch bitte zu dir nehmen sollst. Nun, das Rennen ging um, ich glaube, Start war 7 Uhr. Doch, 7 Uhr war Rennstart. War ich schon so ulala. Naja, wenn ich dieses Zeug einnehmen muss, muss man das irgendwie so eine Stunde vorm Frühstück nehmen. Ja? Also sprich, theoretisch eigentlich ja so 5 Uhr, wenn um 6 Uhr was Kleines frühstückst oder so. Ja? Also man sollte es nicht auf leeren Magen nehmen.
Okay, krass.
Aber es war auch witzig, weil das Hotel, die waren so, ja, wir machen da auch Frühstück, wir machen Sportlerfrühstück ab 4.30 Uhr, 5 Uhr machen wir das Frühstückbuffet auf, nicht so gut, aber...
Schöne alte BDR-Doppelstopftechnik, einmal um 4 Uhr frühstücken und dann um 7 Uhr nochmal.
So, quasi, so in meinem Fall ist so, ja, 2 Cappuccino und ja, ein paar hartgekochte Eier einpacken. Nee, aber das hat dann habe ich auch was, ich habe gut geschlafen, dann was gefrühstückt, dann habe ich mir diesen Morten B-Carb-Joghurt da reingezimmert, der so geschmackslos ist, aber anfangs denkt man, das ist wie so ein Gel, ja? Aber gut. Mhm. Und naja, dann bin ich da nach Feltre. Es war gut organisiert. Es waren, ich glaube, waren 3.500 TeilnehmerInnen waren dort. Krass. Die Girls, die ich da gesehen habe, die waren richtig auf Zack. Oder da waren richtige Heißis. Da waren auch so italienische Amateurteams. Ey, davor hat ja Italien gespielt. Zum Glück haben die gewonnen. Ich glaube, sonst wäre da schlechte Laune gewesen. Boah, die waren da aber richtig auf Zack. Oh, das sag ich dir mal. Aber geil organisiert, die Italiener sauentspannt drauf, weißt du so, also war einfach gute Laune so, ja, nicht so, dass die sie ja schon so, naja, und dann sind wir da halt da durch die Gegend gefahren und ich fand's auch geil, die ganze Zeit alle Straßen waren abgesperrt. Geil. Also richtig, Hammer. Also wirklich richtig, richtig.
Und hier die ganze Zeit hier, wie heißen sie, die Carabinieri dabei und sowas?
Die standen alles? Auch mal hier und da standen die da, also... Auch so kleine, also fast wie ja bei der Tour de France, selbst die ganzen Einfahrten und so wurden abgesperrt und so. Ja, also fand ich wirklich gut. Die Stimmung war sehr angenehm. Die erste Stunde habe ich mich da an so eine Gruppe drangehalten, dass man ein bisschen Vorlauf nimmt, so. Naja, und dann bei diesen, es gab diese 6 Climbs, so gesagt. Der erste, der war schon richtig grob, Mann. Der erste und der zweite, der war richtig, ich glaube, oder war das nicht sogar der erste, der so grob war?
Wie lang waren diese?
Nochmal?
Wie lang waren die so, die Anstiege?
Oh, es ging eigentlich. Ich glaube, der längste, der war so, boah, jetzt lass mich, boah, jetzt muss ich da mal, also vielleicht so 10, 15 Kilometer oder so. Ich find, also ich mag eher ja längere, ja, aber da waren auch welche, die waren so 6, 7, aber die waren dann auch mal so bei 13, 14, 15 Prozent, so, weißt du.
Boah, assi.
Ist dann auch. Aber gut, ich hatte ja die...
Lieber lang und steady.
Genau, ey. Genau. Und ich bin ja die Kettensäge gefahren. Mit dem Gravel Performance Rad und nein, ich bin nicht mit 45er Schlappen gefahren. Ich hatte so 34er Slicks von Schwalbe drauf und ich weiß, der Junge, das ja, Ding ging ab. Ey, und die Italiener, du hast immer gesehen, ich stand im Startblock, die alle so, what, beachy und so, weißt du, alle so stabiles Fahrrad, alle immer geguckt. Du hast direkt gesehen, die haben immer so geguckt, so, wow, krass und so, wow, was ist das und woher und so. Nee, lief super. Bei jedem Climb gab es auch geile Snackstationen, dass man sich da gut eindecken konnte. Mit allen möglichen Paninis und so. Also es war wirklich...
Geil.
Und ich meine ganz ehrlich, wir hatten so geiles Wetter. Es war so schön. Junge, ob du da 150, 250 oder 200 Kilometer fährst, also ich meine, bist ja nicht gestresst. Also das Zeitlimit, glaube ich, war 12 Stunden. Da musstest du dann irgendwann mal... Dann war die Strecke wieder offen oder... War irgendwie so ein Timecut-mäßig. Aber es war geil. Also es hat wirklich, also ja, muss ich ganz ehrlich sagen, also wirklich gut. Ja, weil die Leute waren gut, die waren einfach entspannt drauf. Ich habe paar Deutsche auch getroffen. Oder die haben mich getroffen, sagen wir mal so. Und kann ich also wirklich nur nehmen. Also wirklich empfehlen. Also es ist wirklich schönes Rennen. Gute Straßen, geile Optik, nice Climbs.
Geil.
Also.
Hammer. Sportful Dolomiti Race kannst du empfehlen.
Kann ich wirklich empfehlen. Also gehe ich nächstes Jahr auf jeden Fall hin. Geil. Will ich nächstes Mal auch noch ein paar Leute mitnehmen. Meinen die auch so, ey, bring gerne deine Freunde mit. Ist überhaupt gar kein Problem, wer Bock auf Höhenmeters hat. Und wie gesagt, also man kann das Ding entspannt angehen, ambitioniert oder.
Für Höhenmeter bin ich ja bekannt.
Oder? Habe ich mir auch gedacht. Oder? Das ist eigentlich genau dein Ding. Nee, es gibt verschiedene Routen. Es gibt auch eine kleinere Route, Medio Fondo, also es sind dann, glaube ich, 130 Kilometer. Also ist eigentlich für jeden was dabei. Oh. Nee, doch, es war. Nee, hat.
Ja, und hier das Mountain-Zeug, das hatte ich über die Runden gemacht.
Ach so, ja, genau. Das hat ja dann anscheinend irgendwann gewirkt. Nee, weil hatte ich mir erst überlegt, so ulala, weißt du, man soll ja never change a running system, so, weißt du, wo die Leute dann so vorm Rennen denken.
Ist auf jeden Fall risky
so,
vor so einem großen Ding.
Genau, so, ah ja gut, ich mach mir nochmal neue Reifen drauf, ich habe jetzt hier ein neues Gel. Aber gut,
Neue Schuhe am besten oder neuen Sattel von
genau, einem noch Mann. Genau, nochmal neuen Sattel oder neue Klicks
Oder Sitzposition verändern, ja. Weil man denkt,
so,
boah,
so Gott, Kevin Dischmäßig. So. Ah ja, doch, das müssen wir jetzt nochmal verändern. Nee, aber gut, ich nehme ja das ganze Morten-Zeug schon seit einigen Jahren zu mir so und vertrage das auch gut. Und es ist im Endeffekt dieses B-Carb-Ding, das hat mir, es war auch ganz witzig, die Freundin von meinem Vater eigentlich erklärt, weil die da auch so ein bisschen in dem, wie sagt man denn da, so nicht ESO, so Natural Stuff-Ding. Im Endeffekt ist es so, dass wenn du deine Muskeln irgendwie übersäuern, ich bin jetzt auch kein Wissenschaftler, aber irgendwie, wenn die Muskeln irgendwie anfangen zu übersäuern, dieses B-Carb-Ding, das transformiert das irgendwie und trickst den Körper aus, so dass der irgendwie nicht übersäuert oder so und es dann irgendwie...
Ja, ich glaube, das ist ja der große Vorteil, deswegen ist Mountain halt auch so erfolgreich, ist, dass die halt die haben da eine Lösung für gefunden, die hat halt noch sonst noch keiner und deswegen sind die so beliebt und erfolgreich, weil die da, ich weiß auch nicht genau, was da passiert und was es bringt, ist für meine Menge an Radfahren auch irrelevant, aber das ist wohl irgendwas, was die anderen Hersteller irgendwie noch nicht hinkriegen. Und es gibt auch so geile Instagram-Influencer-Commercials, so wo machen doch die ganzen Firmen, die nehmen jetzt halt irgendwie Influencer und lassen die das quasi erklären, deren Werbung machen und schalten die dann. Und da gibt's einen Hersteller von hier so Radnahrungsergänzungsmitteln, du kennst es bestimmt auch. Und das ist wirklich unfassbar schlecht. Das ist so krass. Also erstmal die Auswahl der Influencer ist richtig wack. Und dann gibt's einen, der sagt, dass er dieses Produkt von denen halt genommen hat. Mhm. Und dann ist er einen Berg hochgefahren. Und er hat erst ganz am Ende Krämpfe
gekriegt. Nein!
Und das soll so ein Vorteil für dieses Produkt sein, dass er erst am Ende Krämpfe gekriegt hat. Weil ich so, Junge, also gut wäre natürlich, wenn du insgesamt keine Krämpfe kriegen würdest, aber wenn du das Produkt nimmst und dann auch noch Krämpfe kriegst, das ist natürlich krass.
Also dieses Laktat, ja, die arbeiten halt mit dem Laktat. Viele sagen ja, okay, irgendwann ist der
Laktatblocker.
Genau. So, das ist so, wenn das dann too much ist, das kennt ja jeder dann, wenn man da auf 8000 Watt und einem großen Blatt durch die Gegend fetzt und das transformieren die oder haben die als einer der ersten oder die erste Marke gerade in dem Sport
Die machen quasi aus Laktat, machen die Watts.
Genau.
Ist einfach genial.
Also genau, das hat bei mir alles geholfen. So, also ich bin gut durchgekommen. Ich hatte auch meine zwei Paninis noch extra eingepackt und meine zwei hartgekochten Eier.
Ich glaube, das dient das waren, ehrlich gesagt. Ich glaube, das waren die Eier und die Paninis und nicht das Morgen.
Und die Eier esse ich auch immer mit Schale.
Das ist nur Placebo.
So, weißt du, wegen Kalzium,
ja,
du weißt.
Ja, klar.
So, nee.
Ja, soll man Hunden ja auch geben, rohes Ei und die Schale
oder?
Drauf.
Oder? Ja. Nee, aber das lief echt alles ausgesprochen sehr gut. Ich hatte mich natürlich den Tag davor schon mit Essen eingedeckt, weil ich wusste, wenn ich dann erst mal im Ziel bin, und genau, wir sind dann ins Ziel gekommen und da waren auch die anderen Italiener, dann haben wir erst mal ein Bierchen getrunken, dann gab es da auch eine Pasta-Party, die aber eine wirkliche Pasta-Party war, also wirklich gute Pasta, aber gut, ist ja auch Italien. Dann bin ich ins Hotel und dann habe ich schon gemerkt, so, weil die meinen so, ja, wir gehen später vielleicht noch was, wollen wir noch was essen, so, oder ein Bier. Ich so, yo, ich, ganz ehrlich, wenn ich einmal geduscht habe, bin ich raus. Und davor hatte ich mir schon, ich glaube, zweimal 600 Gramm so Eis, so Reis mit Hühnchen und Lasagne und schon alles den Tag davor eingedeckt, weil ich wusste, ey, bei diesen knapp 5000 Höhenmeter, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9000 Kalorien, also bei mir ist ja eh nichts dran, da muss ich ja erstmal zwei Wochen durchfressen, so, dass ich da nicht eingehe, wenn ich mal nächstes Mal zum Bäcker laufe. Gefressen, versucht irgendwie ein bisschen zu pennen und bin am nächsten Tag, das war dann der Montag, wieder zurück nach, wo bin ich denn da hingefahren? Fuck, wie hieß denn die Stadt nochmal, wo ich meinen Flieger nach Frankreich genommen habe? Treviso, genau. Bin nach Treviso gefahren und hatte da ja noch einen ganzen Tag zum Überbrücken. Gut, ich komme da in Treviso an, es war 23:30, ich war im Hotel, ich meine, ja, servus, was geht so, ja. Ah, gehst du mal Mittagessen, bin Mittagessen gegangen und guckst auf mein Handy. Ach krass, Venedig ist ja nur 30 Kilometer entfernt. Alter, lass doch mal nach Venedig fahren. Ah, thanks to Morten B-Carb. Also ich war wieder motiviert. Okay, motiviert bin ich eigentlich immer. Aber ich hatte jetzt auch keine wirklich, also ich habe mich gut gefühlt. Ja. Dann bin ich zu den Italienern.
Auch das könnte wieder an den Paninis liegen.
Das könnte natürlich also, das auch an den Paninis liegen. Und am Spritz, vor allem am Spritz.
Ja, nee, stimmt, vor allem am Spritz wird es.
Und dann war ich so, okay, Venedig hat mich jetzt noch nie wirklich so getriggert, okay, die Berlinale und so, das ist was anderes, aber da denke ich mir immer so Städte, wo jeder hin will, das, boah, da denke ich mir schon wieder so, da hat dachte ich mir, gut, komm, wenn du hier bist, fährst mit dem Fahrrad hin, zack, fährst mit dem Fahrrad da irgendwie durch die Lagune aufs Boot und hinten um die große Lagune zurück, machst du so eine große Runde, 120 Kilometer, hast du bis Venedig gesehen, die haben sicherlich auch Spritz. Ich bin im Hotel, ich frage den so, hier, wie sieht denn das aus, kann man heute in Venedig rein, da gibt's ja sowas Neues, dass man an manchen Tagen Venedig gesperrt ist oder man 5 € zahlen muss oder wie auch immer.
Für Touristen?
Für Touristen, ja. Die haben das ja gemacht, gerade wegen diesen Kreuzfahrtschiffen. So, ja. Das haben die aber jetzt, das ist ja auch völliger Bullshit, weil die Kreuzfahrtschiffe kommen rein, machen nicht nur die Lagune kaputt. Ja. Die Leute gehen ja nicht vom Schiff runter und kaufen ein, gehen essen und trinken, die gucken sich ja nur die Stadt an und gehen dann wieder auf ihr Schiff. Ja.
Wo ja alles all-inclusive haben.
Ich frage den Hotelier, hier ist Venedig offen. Ja, Sie können da hinfahren. Ja, ich fahre mit dem Fahrrad. Ja, das ist schon ein gutes Stück. Ich meine, Bruder, chill, ich bin gestern 200 Kilometer durch die Dolomiten. Also die 30 Kilometer kriege ich schon hin. Glücklicherweise habe ich das gepostet so. Und warum habe ich das gepostet auf meinem Kanal? Genau wegen der Route und ob es irgendwas zu beachten gibt. Genau, ich war ja noch nie in Venedig. Ich wusste noch nicht mal, ob man überhaupt mit dem Fahrrad nach Venedig reinfahren kann. Und da meinten die Wattner, hier, du kannst mit dem Fahrrad nach Venedig rein, aber du darfst nicht mit dem Fahrrad durch die Stadt, ob schieben oder tragen, das ist alles verboten. Aber es gibt dort sogenannte Fahrradparkplätze, Bici Park Venezia. Du kommst über die Brücke rein und dann hast du rechts und links so Parkhäuser und da sind auch so 100 Stellplätze für Fahrräder. Also es sind wirklich so Boxen.
Überwacht und
genau,
alles?
Genau, es sind so Boxen, du kannst vorab dir eins buchen oder vor Ort. Ich habe mal vorab mir eins gebucht, weil ich dachte, wenn ich schon hinfahre und am Ende ist keins frei. Es hat jetzt für, ich glaube, für 24 Stunden 11 Euro gekostet. Also finde ich voll okay.
Ah ja, okay, easy.
Geht die Tür auf, schiebst dein Fahrrad rein, kannst deinen ganzen Krempel noch reinstellen, machst die Tür zu.
Ach, chill. Back.
Easy.
Geil.
Easy. Ich fahre nach Venedig. Alles bis dorthin, Fahrradweg, richtig geil. Du fährst wirklich darüber, so Donna Leon-mäßig, so, weißt du, hier rechts und links.
Ey, ist es nicht dieser Radweg, der von Venedig bis nach München geht oder sowas? Gibt es da nicht so einen Radweg? So eine alte Bahntrasse?
Ja, warte mal, ist das...
Geht auch durch Feltre durch.
Am Ende. Es gibt doch diesen Europa-Radweg, der von Sizilien bis nach Dänemark geht, der auch durch Berlin.
Ich glaube, es wurde letztens vor, wann waren das, vor 3 Jahren oder so, wurde der, glaube ich, eröffnet. Und ich glaube, der geht von München bis nach Venedig. Also du kannst auf einem und demselben Radweg von München nach Venedig fahren, glaube ich.
München-Venezia, Fernradweg mit Alpenüberquerung. Ja, gibt's.
Das ist doch mal was, das können wir machen. Irgendwann, wenn ich wieder rauskomme.
Ja.
Und dann nur, aber ohne Bikepacken und so ein Quatsch. Wir machen dann wie nennt sich das? Credit Card Camping?
Genau, super light.
So was ist es.
Ja.
Dann immer einfach irgendwann in irgendein Hostel rein.
Und gib ihm.
Einchecken, morgen Wäsche waschen und morgens geht weiter.
Voll.
Ich will keine Taschen an meinem Fahrrad haben.
Voll.
Kein Bock.
Nee, das können wir gerne machen. Lass das gerne machen. Bin ich eh ein Fan von. Also Venedig war geil. Ich habe mein Fahrrad da eingesteckt. Ich hatte 2 Paar Schuhe.
Genau, hattest du Zeug mit? Hattest du Schuhe?
Genau, ich habe mir nämlich ein paar Schuhe mitgenommen, weil ich dachte mir, okay, gut, ich bin ja schon mal 2 Tage in Mailand mit meinen Clickies durch die Gegend gelaufen mit meinen Gravel-Schuhen. Aber da habe ich mir, komm, jetzt nach dem Dolomiti-Ding, da mach ich mal entspannt, habe mir 2 Paar Schuhe eingepackt. Nochmal so eine Hose, die ich über meine Bib ziehen kann und das war's. Ja, und noch eine Windjacke, weil ich dachte mir, am Ende wird's windig. Aber wir hatten angenehmes Wetter, richtig, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Gut, rein.
Toll, so wie hier in Berlin gerade.
Genau, so wie in Berlin. So.
Perfekt, einfach perfekt.
Und ich war in Venedig, bin ich angekommen mit allem drum dran, glaube ich, um kurz vor 4, habe ich meine Tür abgeschlossen von diesem Bike-Ding und ich wusste, okay, ich habe kein Licht mitgenommen, ich habe nur ein Hinterlicht, ein Rücklicht. Es wird dunkel, so um 8:30, also gut, ja, ich sollte so, ja, 8:30 sollte ich spätestens wieder losfahren. Also ich habe knapp 4 Stunden in Venedig. Was machst du? Gut, als erstes habe ich gedacht, erstmal trinkst du einen Spritz, wenn du schon in Venedig bist.
Ja, klar.
Ich laufe aus dem Parkhaus raus. Dann habe ich gesehen, ach geil, eine geile Ausstellung habe ich mir erstmal ausgecheckt vom, der Berliner Fotograf, der auch CO Berlin ist, ganz bekannter Modefotograf. Fuck, wie heißt er denn jetzt nochmal?
Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht, aber du weißt, wen ich meine. Also ich habe dann schon mal gesehen, cool, es gibt eine Ausstellung, da gehe ich hin. Auf dem Weg dorthin habe ich eine kleine Bar gefunden und mir erstmal einen Spritz und 2 Paninis geholt.
Sehr gut.
Und alle sagen ja immer, ja, Venedig ist sauteuer und so. Ich habe für einen Cappuccino 40 Euro bezahlt und so. Und dann meinte ich, ja gut, selber schuld. Also ich habe für meinen Spritz mit 2 Paninis 4,20 € bezahlt.
Wirklich?
Jo, wirklich. Dann bin ich nochmal reingegangen, habe mir nochmal einen Spritz geholt am Kanal. Ja. Und habe geguckt und habe mir nochmal einen Spritz genommen. Das war so ein kleiner, 2 Euro. Da dachte ich, ah ja, top. Ja, vielleicht war das auch einfach so eine Special-Zeit. Und ich habe es gesehen, da waren überall junge Leute, so ein paar Studenten und Schüler. Und von daher wusste ich so, okay, das ist der Shit. Das müsste es sein. Ja. Helmut Newton-Ausstellung habe ich mir angeschaut.
Ach so, Newton,
genau, ja. Und gut, dann wusste ich, das ist auf so einer Insel, neben dem Lido San, schieß mich jetzt nicht tot, die Route gibt's aber auf jeden Fall auf meinem Komoot-Kanal. Bin erstmal durch Venedig gelaufen. Junge, ich schwör's dir, wie bei Donna Leon, wie du es aus dem Film, diese kleinen Brücken.
Wirklich,
ja, ich schwör's dir, ohne Scheiß, Mann. Ey, Junge, was die sich da auf diese Lagune gebaut haben, das ist geisteskrank. Ey, das musst du dir mal vorstellen, ey, was die für eine Palle gemacht haben, die Italiener damals, halt Weltmacht. Ja, was sie da halt alles für Business gemacht haben, ja, im Guten und im Schlechten, das ist gestört. Da ist echt ein Palazzo nach dem anderen. Ey, Junge, ich habe mir echt gedacht, ich bin komplett gaga. Ich laufe da durch, Schwester, dann muss ich über den Fluss, über die Lagune. Ah ja, dann zum Gondolieri. Ja, 2 Euro. Ich so, ah ja, kein Ding. Dann schippert der mich, ich schwör's dir, mit dem Ding da rüber. Ich hock immer noch mit Sneakern, Radtrikot. Da, ja, Brille, gut, Helm hab ich da gelassen, darüber. Lauf wieder über die über den anderen Teil von Venedig. Also habe ich schon viel, so gesagt, Sightseeing gemacht. Bin auch über diesen bekannten Platz da gelatscht. War auch nicht schlecht. Dann habe ich mir so ein Taxi geholt, so ein Wassertaxi oder einfach so eine 141, die halt durch Neukölln fährt, halt nur übers Wasser.
Ja.
Zu meiner Insel und habe mir dort dann halt die eine Ausstellung angeschaut, was sehr angenehm war, war schön, weil es auch sehr kühl drin. Dann gab es noch 2 andere Ausstellungen, die umsonst waren, so über Glasbläsereien, auch super nice. Dann was in einem alten Schwimmbad, stillgelegten Schwimmbad von so einem chinesischen Maler, der lange in Paris gewohnt hat und irgendwie vor ein paar Jahren da verstorben ist. Saugeil, auch sehr, sehr interessant. Da habe ich mir natürlich dann auch nochmal einen Spritz genommen. Gut, der Spritz, der hatte dann 7 Euro gekostet. Fand ich jetzt aber auch nicht schlimm. Du hast das Meer vor dir. Weißt du, du siehst die Palazzos, die Boote.
Ich wollte gerade sagen, ich überlege gerade, was bezahlst du für einen Aperol Spritz, wenn du in Berlin bestellst, zahlst du auch nie weniger als 8 Euro,
locker,
oder?
Locker. Gut, es gibt so 1, 2 Locations, da kriegst du noch so mit so ein paar Snacks für 5 Euro, aber immer nur zu einer bestimmten Zeit. Aber da müssen wir mal hin zusammen.
Ja, oder sagen wir mal, 6 Euro ist ein normaler Preis auf jeden Fall.
Und immer Select. Und die hatten immer Spritz Select.
Immer Select. Sehr gut.
Gut, und dann war eigentlich meine Zeit auch schon abgelaufen. Dann habe ich mich in das Taxi, also in dieses Boot reingesetzt und dachte mir, gut, komm, ich fahre einmal von Endstation zu Endstation quasi.
Ach geil, Ringbahn-Style.
Genau, und das ist natürlich, das ist ausgecheckt. Das ist halt, wie du sagst,
das
ist halt...
Das günstigste Sightseeing, was du da machen kannst wahrscheinlich.
Mein Vater findet es nämlich immer, wenn er in Berlin ist, fährt er einmal die komplette Ringbahn durch und immer wieder zu sehen, so von den Entwicklern, findet es halt einfach was Geiles, wenn du oberirdisch halt was siehst. Und dann fährst du da durch, Junge, nie, also ich fand, die Stadt war auch nicht voll. Ich war auf dem Booten.
Ja, krass.
Ich hatte immer Platz, konnte ich immer setzen, es war immer was frei, die Leute waren entspannt, richtig angenehm.
Na, Juni war das, ne? Da sind also zumindest in Deutschland noch keine Sommerferien, in Italien ist ja eh der August frei. Ja. Also vielleicht hattest du von der Zeit her Glück gehabt, sodass dann noch keine richtigen großen Ferien irgendwo waren.
Voll, gut. Ich wette mit dir, wenn du an bestimmten Ecken in Venedig gewesen wärst, wäre da vielleicht auch ein bisschen mehr los. Ja. Aber da, wo ich war...
Was war das für ein Wochentag? Montag, wa?
Es war ein Montag, genau. Es war ein Montag.
Am Samstag und Sonntag wäre wahrscheinlich auch schlimmer gewesen.
Genau. Das stimmt.
Ich kann mir vorstellen, dass dass viele Leute, die in Italien Urlaub machen, Venedig als so Tagesausflug machen. Und jetzt, also ich glaube nicht, dass besonders viele Leute in Venedig Urlaub machen. Also die fliegen jetzt nicht dahin und sind dann 2 Wochen Venedig und dann fliegen sie wieder nach Hause. Ne? Die sind dann halt eher irgendwo an der Küste und machen da einen Tagesausflug und den machen sie dann wahrscheinlich irgendwie eher am Wochenende oder so. Deswegen hast du das wahrscheinlich schon sehr gut getimt.
Ja, aber ich fand's schön und ich hatte jetzt auch mit einem Kollegen nochmal gesagt, dass wir nochmal im Herbst reingehen für ein paar Tage, um uns ein paar mehr Ausstellungen anzuschauen, so Berlinale mäßig. Da gibt's ja auch einen Nachtzug, der von München nach Venedig fährt, das wollten wir dann nehmen. Aber gut, da bin ich wieder zum Fahrrad gegangen, zum Bikepark und gebe den Code ein. Der Code funktioniert nicht, den geht nicht auf. Ich so, Alter, ich gebe da wieder ein.
Wirklich?
Ja, ja, geht nicht. Willst du mich verarschen? Frag so eine Frau hier, warum geht denn das nicht? Die gibt das ein, komisch. Ich an diesen Schalter. Ich dachte so, Junge, das hat ich mir schon gedacht. Irgendwas ist da, weißt du, irgendwas. Oh, so, weißt du, ich sah mich schon so, yo, die rufen mich in 2 Jahren an, so, wir haben dein Ding aufgebrochen, wo sollen wir das Fahrrad hinschicken und so. Und dann habe ich aber gecheckt, ah, du kriegst nämlich diesen Code, den du anfangs bekommst, den musst du nochmal am Anfang, da ist wie so ein Kartenautomat, wo du dein Ticket entwertest, da musst du den Code nochmal eingeben und dann kriegst du irgendwie einen anderen Code oder der Code wird verifiziert
doppelt verifiziert.
Genau, und dann kannst du es aufmachen. Gut, es hat dann auch nochmal 20 Minuten gedauert, bis ich das gecheckt habe. Ja, dann die Sachen gepackt, bin wieder zurückgefahren und muss sagen, war auf jeden Fall eine gute Aktion. Also, wer dort in der Nähe ist, ja,
klingt richtig gut, ey.
Macht es, ist echt schön.
Wie viele Kilometer hattest du denn insgesamt? Was war die Route?
Ich glaube, das waren hin und zurück 60 Kilometer.
Natürlich. Ja. Geil.
Und ich glaube, ab Kilometer, ich glaube, 10 waren es nur Fahrradwege an der Seite. Das war echt gut. Also, es war, hat Spaß gemacht. Ja.
Krass.
Das habe ich mir auch gedacht, Junge. Hey, da war ich auch bing, bing, bing. Dann, klar, dann Family. Dann hatten wir ja Podcast gemacht. Ja. Dann haben wir Podcast gemacht. Dann war ich noch mal kurz beim Sebo zum 40. in Italien. War auch nice. Dann 24 Stunden Berlin. Bisschen umpacken. Oder was heißt bisschen? Ich musste eigentlich nur meinen Sakko packen und noch mal das Fahrrad, die Kettensäge rausnehmen und noch mal das Prompt mitnehmen, weil letzte Woche Freitag hier Hochzeit war von der Kindergartenfreundin und ich den Dolmetscher machen sollte. Also Standesamt. Und so, where is the Dolmetscher? Where is he?
Ja, genau, du bist jetzt gerade in Frankfurt, genau. Aber du warst damals dann auch schon nochmal in Frankfurt für eine Hochzeit. Und wer hat gehalten? Eine Franzose und eine Deutsche?
Nee, eine Freundin von mir, die kenne ich noch aus dem Kindergarten, eine meiner ältesten Freundinnen. Und die hat geheiratet, Gratulation, den Felix Pariser, aber auch schon lange in Deutschland arbeitet. Und genau, und die brauchten für den Trauzeugen. Ja. Der konnte nur Englisch, Französisch, einen Dolmetscher und so. Und dann hat die gesagt, du bist der Dolmetscher. Und ich so, ja, aber das ist...
Sonst weißt du nicht, was du unterschreibst da als Trauzeuge.
Genau, und das ist ja so...
Plötzlich ausgekauft.
Voll. Und ich so, ja, aber das gibt's da so einen Text und das ist ja so Bürokratie. Manchmal versteht man selbst das Deutsche nicht.
Ja.
Komm einfach seriös rüber. Ich so, ja, top, Anzug eingepackt, tschuf, tschuf, wieder nach Frankfurt. Ja, und dann der Standesamt, dann hat er mir so einen Blog ausgedruckt, ey, an Sachen, was der erzählt. Ich so, Junge. Aber gut, ich habe Freestyle gemacht, alle haben sich gefreut, fanden es auch gut. Junge, der ist dann zurückgegangen, du hörst nur den Drucker. Laura, Felix und ich gucken uns an, wir so, ey, ist nicht dein Ernst. So. Nee, aber war gut. Ja, und dann Tour de France.
Jetzt wird's ernst, ey. Dann Tour de France. Und ich muss von vorneweg sagen, ich hatte ja das große Ziel, jetzt, da ich so ein bisschen an zu Hause gefesselt bin, dachte ich mir, oh geil, ey, jetzt mal meine Chance, jeden Tag komplette Tour de France Etappe zu gucken und so weiter und so fort. Hab jetzt aber leider ein Kind, was nicht so, es mag es nicht so auf dem Arm einfach zu chillen, also da muss man die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Deswegen komme ich tatsächlich gar nicht so viel zum Gucken, aber die entscheidenden Sachen, die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Und man muss sagen, die ist ja einfach, also jetzt stand jetzt sind 5 Etappen rum und es ist einfach bisher, finde ich persönlich, einfach eine geile Tour de France. Ich habe es den Franzosen so krass gegönnt, dass die auf der ersten Etappe mit Bardet, einem Franzosen, der auch so einfach so ein legendärer Franzose auch, einfach einen französischen Etappengewinner endlich mal wieder und vor allem das gelbe Trikot. Das ist einfach so, das habe ich denen wirklich so krass gegönnt, nachdem ja Pinot nicht mehr dabei ist, musste irgendjemand anders mal ran. Und Romain Bardet natürlich irgendwie immer für ein gutes Ergebnis zu haben, so, aber das war auch echt krass gemacht, auch mit dem Van den Broek, der den ganzen Tag in der Gruppe drin war, quasi so als Satellit, der den dann auch reingeschleppt hat. Also wirklich, wirklich geil. Und ich finde, man hat es gemerkt, wie krass das einfach ganz Frankreich irgendwie so gefreut hat und wie wichtig es auch für das Rennen war. Weil ich glaube auch, dass die ja viel glücklicher mit ihrem, also die haben ja das größte Sportevent der Welt quasi, sind aber, habe ich so Gefühl, oft selber nicht ganz so happy damit, weil die einfach einfach kacke, also einfach schlecht sind so.
Ja.
Weil sie einfach nichts gerissen haben in den letzten Jahren, bei ihrem eigenen Event so. Und deswegen haben die jetzt, glaube ich, so ein bisschen frustig auch irgendwie so, hat immer so einen Beigeschmack für die Franzosen, ne? Irgendwie du willst und musst da gut sein, weil das ist das, dein Heimrennen, aber du packst es irgendwie nicht so richtig und das wird jetzt durch Netflix noch immer größer quasi auch dargestellt, dass es nicht klappt. Und ich finde, man hat gemerkt, dass die so, oder zumindest für mich kam das so rüber, dass plötzlich die Franzosen und auch die französischen Medien wieder so eine neue Liebe zu ihrem eigenen Rennen entwickelt haben, so durch diesen Sieg. Und zweite Etappe dann auch gleich wieder ein Franzose. Also halt besser konnte sich laufen.
Und es war ja jetzt noch Akeia-Samsic. Nee, oder heißt nicht doch Akeia-Samsic heißt nicht. Gell,
ja,
gell? Und es war ja auch jetzt irgendwie seit 12 Jahre, 6 Jahre oder der erste Sieg für das Team oder?
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr lange, dass da irgendwas bei rumgekommen ist und super gut. Und ich meine, dann ging es ja weiter mit den geilen Siegern. Dann hat Binyam Girmay gewonnen, einfach absolut legendär. Sprintetappe unfassbar gut gefahren mit Auge, ey, richtig, richtig clever gemacht. Auch geil von Pedersen, also viele andere Sprinter hätten da zugemacht an der Bande. Der ist auf seiner Linie geblieben, so wie sich das ja auch gehört. Girmay kommt vorbei, gewinnt, absolut historisch, erster schwarzer Afrikaner, der eine Tour de France-Etappe gewinnen kann, absolut geil und auch das Interview danach, wo er auch gesagt hat, so er öffnet da quasi, oder jetzt sind so Türen offen, er öffnet Türen, macht's möglich und so weiter, also das ist schon
Gänsehaut-Interview.
Ist schon sehr, sehr geil. Ja. Ja, absolut, absolut historischer Moment und hoffe, dass das einfach auch die Wirkung hat zu zeigen, so ey, es geht, dranbleiben und er natürlich kranke Legende, so krass geil gemacht, krass gut gefahren. Finde eh immer krass, wie der Posi fährt, so das ist halt richtig crazy, muss man beobachten, wenn der so 8 Kilometer vorm Sprint und dann nur auf Girmay achten, wo der manchmal ist und denkst du, ja, keine Chance, der ist ja raus. Und dann plötzlich zack, 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 ist er wieder da und das ist schon sehr, sehr
gestern
geil.
Gestern war das ja auch so, da war der ja auch ganz hinten.
Gestern war es auch.
Der hatte ja. Drei von Vonti waren ja vorne und du weißt, wo ist Girmay? Und der war dann wirklich so 10, 12 Positionen hinten und dann tschack, tschack und sie ist 700 Meter vorm Ziel, der ist immer noch und auf einmal im nächsten Moment so, ach krass, ist wieder so irgendwie Top 5 gefahren. So, wie ist der da so durchgewurstelt? Ja. Richtig krass.
Krasses Auge, krasser Instinkt, also extrem gut. Kommen wir dann auch gleich zu jemandem, der vielleicht noch ein bisschen krasseren Instinkt hat. Dann geil Pogi natürlich. Pogi gewinnt Etappe, holt sich das Gelbe zurück. Glaube ich, sagt doch gar nichts über den weiteren Verlauf der Tour aus irgendwie so. Also, dass er da jetzt irgendwie Vingegaard hat stehen lassen. War jetzt keine krasse Machtdemonstration, weil es, glaube ich, auch überhaupt sagt noch gar nichts aus, so wie das weiterlaufen wird. Bin aber wirklich gespannt, weil die beiden Teams, klar, ohne Sepp Kuss ist natürlich krass für Wismar Liesebike.
Ja, das ist schade.
Die beiden Teams sind aber auf so einem krassen Niveau. Also ich glaube, dass es dieses Jahr noch absurder wird mit den Zeitabständen zum dritten. Ja. So, weil die beiden werden da einfach, die werden irgendwann vorne wegfliegen und dann sind die schon bei Etappe 18, wenn die anderen noch Hälfte der Etappe 14 fahren.
Und Vinegard ist ja auch auf Zack, weil viele haben ja gesagt so, okay, und wenn du dir vorstellst.
Der ist explosiv geworden.
Das ist krass, gell, weil der hat ja gesagt, Pogi ist ja immer so ein bisschen so, wenn es so kleine Sprints am Berg ist, ist ja besser, aber da war er ja auch dran und der Typ, wann hat er sich, der wurde bei der Baskenlandkrot, was hat er sich alles gebrochen, irgendwie auch gefühlt, alles was geht, so, weißt du, ja, also es ist schon Respekt, Mann.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend, leider nur zwischen den beiden wahrscheinlich, aber es ist dann trotzdem spannend. Und ja, und dann ein absolut historischer Moment. Ich meine, es ist die 5. Etappe und schon mehrere historische Momente. Ein Franzose in Gelb, Franzose gewinnt die 1. Etappe. Binyam Girmay als erster schwarzer Afrikaner gewinnt eine Tour de France Etappe. Für alle, die jetzt sagen, warum ist das so wichtig, dass der schwarz ist? Das ist doch Rassismus, wenn man, nee, das ist halt, genau darum geht's, dass die Möglichkeit für schwarze Athleten, gerade aus Afrika halt, die Türen sind einfach zu.
Ja.
So. Also es gibt ja mehrere Afrikaner, die schon Tour de France Etappen gewonnen haben, Daryl Impey und so weiter und so fort. Die sind alle weiß. Alle weiß und privileged, ja. Froome natürlich auch aus Kenia ursprünglich. Ja. Das ist aber eine ganz andere Nummer und deswegen ist es tatsächlich wichtig zu sagen, dass es historisch ist, dass es der erste schwarze Afrikaner ist, weil habe ich jetzt auch schon oft gelesen, dass irgendwie Leute nicht verstehen, also hier so unter Tagesschau, Alter, Tagesschau Instagram Comment Section ist wirklich die Ausgeburt der Hölle.
Hey Junge, das ist nochmal eine ganz andere.
Was soll denn dieser Rassismus, ist doch egal, welche Farbe der hat, ich so, wow, Alter, ihr seid so dumm, ja, einfach. Ja. So, egal. Genau, zweiter historischer Moment und dann natürlich, muss man tatsächlich sagen, einer der größten historischen Momente war gestern, nämlich Mark Cavendish, alleiniger Rekordhalter der der Siege der Tour de France, Etappensiege. Und ich muss sagen, ich hab's gesehen, ich hab's live gesehen. Ich hatte so krass Gänsehaut, Alter.
Der 36. Sieg, der war doch mit
35.
35,
achso. 34 war er gleich auf mit Eddie Merckx und jetzt hat er 35. Okay. Und da ist auch jetzt erstmal niemand, der da irgendwie rankommt.
Ich wette mit dir, der macht noch so ein Ding. Ich meine, jetzt ist der heiß.
Kann gut sein.
Jetzt ist der heiß so.
Der ist wenn der jetzt heiß läuft und sich nicht abpackt und sowas, ne? Vor allem ja so krass, am ersten Tag hat er so richtig krass Probleme gehabt. Er hat sich voll gekotzt und sowas. Also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, der völlig abgehangen. Es war super heiß. Die haben den irgendwie im Zeitlimit reingeschleppt, so, das ganze Astana-Team. Und dann gewinnt er da gestern diesen Sprint. Der wirkt, also, und das muss man sagen, der war nicht geschenkt und nichts. Man muss sich mal die Helikopterperspektive von dem Sprint und nur auf Cavendish achten. Alter, der Typ ist mit einem Instinkt gesegnet. Das ist absurd. Was der für Lücken sieht, bevor die überhaupt aufgehen und dann auch dieser Move, dass er, muss man auch sagen, auch ein fairer Fahrer so. Also der hat sich überall durchgedrängelt, alle haben Schultern abgekriegt, aber alles genau im Rahmen, wie man das im Sprint machen sollte. Und dann, als die Lücke vorne aufgegangen ist, zieht er ja komplett links rüber, aber was ich persönlich wichtig finde, ist, der hat vorher geguckt. Andere Sprinter ziehen einfach rüber. Und der hat geguckt, ist links frei, zieht komplett links rüber, weil er halt ganz genau weiß, ey, dann hat erstmal für keine Ahnung, die nächsten 40 Meter, hat er erstmal keiner Windschatten. Philipsen riecht die Finte, sag ich mal, geht hinterher, aber es ist zu spät so. Und das ist halt auch dieses Geniale. Der weiß ganz genau, er hat ein Powerdefizit gegen eigentlich alle Sprinter. Muss er also mit Cleverness machen. Das heißt, er versteckt sich da im Pack, probiert irgendwie sich rauszuwurschteln und geht dann quasi komplett auf die andere Seite, um denen nicht auch noch seinen Windschatten zu geben. Und mit seiner Aerodynamik und allem drum und dran kann der das Ding halt abschießen und die anderen haben nur noch zugeguckt. So. Also einfach wirklich genial. Und es zeigt halt, dass er der weltbeste Sprinter einfach ist und absoluter Sprinter-Goat ist. Klar, ist er jetzt nicht mehr, der wird jetzt bei den meisten Rennen diese Saison Philipsen nicht mehr den Rang ablaufen. Aber der macht das seit 20 Jahren. So, ne? Und das ist halt, der hat vor 20, was war das? Ja, ich glaube, der hat vor knapp 20 Jahren seine erste Weltmeisterschaft gewonnen. Krass. Also, und der hatte jetzt Jahre, wo einfach gar nichts ging.
Ja, das war krasse Up and Downs und so weiter. Und dann von vielen ja noch so belächelt, ja, oh komm, jetzt beruhig dich, jetzt wegen deinem
35. Ja, und jetzt hier, oh Gott, noch ein Jahr, und, lass doch gut sein, ist doch super.
Und Astana hat den jetzt ja bestimmt nur genommen wegen Dingen. Aber gut, das Ding ist aufgegangen, ist geil für ihn, Mann, das ist ein harter Sport, Mann, Respekt, Mann.
Ey, ich sag's dir, alles, was Astana da investiert hat, um dieses Projekt quasi zu realisieren, das hat sich jetzt schon gelohnt. Ja. Also diesen Rekord hat er im Astana-Trikot. Die ganze Presse hat er im Astana-Trikot. Also das ist jetzt, also, und das wird ja weiter ausgeschlachtet. Kannst du dir sicher sein, dass das eine Storyline in der nächsten Staffel Netflix ist? Ja. So. Ja. Also deswegen hat sich gelohnt. Ich meine, die haben das Team perfekt aufgestellt. Mark Renshaw war der DS jetzt da oder ist der DS bei Astana. Das war der ehemalige Anfahrer von Cavendish, so, der kennt den in- und auswendig. Murkoff, der beste Anfahrer der Welt, ist zu Astana gewechselt. Die haben das Team ja alles nur für gestern gemacht. Für diese Etappe, so, die haben die ganz genau auf dem Zettel gehabt. Die haben gesehen, okay, wo sind die einzigen Chancen? Okay, davor ist ein Sprint, der ist ein bisschen haarig so. Diese Etappe, Etappe 5, die ist perfekt. So. Muss ja vorstellen, was das für ein Druck ist in dem Kopf von so einem Sprinter oder vom ganzen Team. Wenn die sagen so, ey, hier sind mehrere Millionen nur für diesen Moment. Ja. Und dann, ja, keine Ahnung, ja, nee, Platten 8 Kilometer vor Ziel oder irgendwas oder schlecht positioniert oder sowas. Kannst du dir dann halt nicht erlauben. Und das, ich glaube, das ist das, was viele Leute unterschätzen. Das ist so, ja, oh, Sportler kriegen so viel Geld für ein bisschen Sport machen, was sie eh gerne machen und so weiter.
Aber dein ganzes Ding für die nächsten 2 Jahre ist so dann aufgebaut. Alles, Presse, bam, hier, Sportschleiter.
Der ist ja fast keine Rennen gefahren, ne? Einfach nur, um jetzt in die Tour de France zu pieken. Und der ist, Cavendish ist 39, glaube ich.
Nee, Kevin ist nicht 39. Der ist,
ich glaube,
34.
Schon. Nein. Guck mal nach. Ich glaube, der ist 39.
Auf ja, doch, 39. Hä, ich habe gestern irgendwas gelesen mit 34. Nee, 39, du hast rechts.
Nee, 1985.
39 ist der. Ja. Sorry.
Auch so, richtig, richtig süße Szene nach dem Sieg waren. Also erstmal, wie wirklich fast das gesamte Peloton anstand, um ihm zu gratulieren. fand ich richtig krass. Und danach eine geile Szene, war die Frau von Cavendish, war dann bei den, da wo die Fahrer sich ausrollen, ja, ne? Dann danach. Und es ist dann irgendwie hin, weil der kleinste Sohn ist riesen Pogacar-Fan. So. Und ist halt, der hatte ein Astana-Trikot natürlich an und dann sind die halt da irgendwie hin und da hat sie irgendwie kurz erklärt, dass die, ich weiß gar nicht, wer das erklärt, ob der Kommentator oder sie das erklärte, halt Cavendish kam ins Ziel, hat gewonnen und das Einzige, was der Sohn meinte, so, ah, und da ist Pogacar, als der vorbeigerollt ist. Und dann, weil er ist mega süß, dann hat Pogacar ihn begrüßt und hat ihm seine Brille geschenkt. Geil. Das wird er auch nicht vergessen. Seine Podiumbrille hier mit der 1 auf den Gläsern. Geil.
Nee, ja, das fand ich auch.
Also der Pogi einfach Legende, Alter.
Und der Alexander Kristoffson, oder wie er heißt, weißt du?
Christoph.
Ja. Der war ja dann auch, der war ja kurz dahinter und Dings, ja. Unser deutscher Sprinter Weinschorle Akkes, der hat das Ding ja auch top gefahren. Und gerade als er über die Ziellinie kam, war ja schon so der Alex Christoph meint so, ey Bruder, du hast auch bei dem ja auch gesehen, so wie er sich so richtig gefreut hat.
Kannst ja sogar sehen, die Reaktion auch in Social Media. Also hier irgendwie ein Philipsen postet auf seinem eigenen Profil, dass er leider nicht gewinnen konnte, aber dass der Sieg von Cavendish einfach ein Sieg für die ganze Cycling-Community ist und sowas. Sowas machen Profisportler, also gerade Sprinter eigentlich nicht.
Ja,
die sind jetzt nicht so eine. Die sind nicht so eine Gönner, ja, so, ne? Ja. Die sagen hier Scheiße, nächstes Mal schieße ich das Ding ab. Aber wenn einfach sogar ein Philipsen, der, würde ich mal behaupten, was man jetzt irgendwie von außen mitkriegt, schon einer der eher fokussierten, auf sich bedachten Sprinter ist, so, um es positiv auszudrücken, wenn sogar der das quasi anerkennen kann und anerkennt, was das bedeutet und so, das ist schon krass. Ey, was das für die Tour bedeutet. Ich meine, das hängt alles so zusammen, ne? Ja. Das ist ein riesen Ding.
Also ich war ja auch, um das noch beizufügen, bei der Etappe 3 war ich ja live vor Ort bei genau, der Tour,
stimmt,
de France.
Da bei der langweiligsten Etappe, die es je gab.
Und die längste. Ich glaube, es waren 230 Kilometer.
230, ja.
Von wo sind sie nochmal gefahren? Nach Turin?
Von A nach B, genau, ganz lange und ganz langsam.
Piacenza nach Turin. Und ich hatte am Freitag dann noch das Go bekommen von Van Rysel. Julie, ob ich nicht vorbeischauen will. Das Witzige dabei ist, Van Rysel, wissen ja die einen oder anderen, das sind ja die Bike-Marken, die von Decathlon sind. Und Decathlon ist ja, ich glaube, seit letztem Jahr von AG Deuxerre La Mondiale.
Die haben das übernommen.
Genau, ja. Sponsor. So, was ja auch ganz nice ist, französische Brand, französisches Team und...
Na, vor allem ein bisschen Knete dahinter. Ich glaube, davor sind die echt immer auf Sparflamme,
genau,
gefahren.
Die haben und auf jetzt jeden Fall.
Decathlon hat halt richtig Kohle.
Richtig Knete und man muss ja das.
Die können sich sogar leisten, dass du im Auto mitfährst.
Eben, einmal das. Und was ja auch crazy ist, weil gut, wir kennen Decathlon, ja, das gibt's die 25-Euro Wurfzelte von früher so für festivalmäßig und so und dass sie ja von ihren, ja, wir machen eine Taschenlampe, wo noch irgendwie ein Zahnstocher, eine integrierte, was weiß ich, Angelschnur drin ist, bis was weiß ich, so Gimmick-Krempel fürs Campen, für leicht erschwingliches Geld. Eine
Taschenlampe mit Löffel hinten dran.
Genau.
Sogenannte Töffel.
Genau, genau. Ja, halt einfach Bikes irgendwie in, keine Ahnung, ich würde sagen, 15 Jahren, 20 Jahren irgendwie so auf den Markt gebracht haben in diesem High-Performance-Bereich, das ist ja einfach so ein World-Class-Team sponsert. Ja. Ja, ob man jetzt davon Fan ist oder nicht, ist eine andere Sache so, aber ist irgendwie schon crazy. Die andere Sache ist, die jetzt dort arbeiten, also bei AG Deuxerre La Mondiale oder Decathlon AG Deuxerre La Mondiale und Van Rysel, die kenne ich noch von früher, von 2017 für die Tour de France, als die alle noch bei der ASO gearbeitet haben. Das sind alles noch so alte Kontakte.
Ah, witzig.
Und da hatte mich eine gefragt, meinte, hier, ich arbeite jetzt nicht mehr bei der Tour de France, ich arbeite jetzt bei AG Deuxerre, ich arbeite jetzt bei Van Rysel und ob ich nicht rumkommen will und so. Und ich so, ja geil, warum denn nicht so? Da habe ich das Go erst am Freitag bekommen so und dann war ich im ICE auf dem Weg nach Frankfurt, um zu meine Buchung durchzuführen für Italien. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war dort, es war geil, aber es war auch übertriebenst heiß. Also das war echt krass. Es war so heiß, es war also so drückend. Weißt du, es war drückend, schwül, heiß. Ja. Und ich will mich nicht beschweren. 230 Kilometer bei der Etappe auf dem Fahrrad oder im Auto, das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. So, ja. Also Ich will ja jetzt nicht sagen, ach, ich hatte es da richtig schwer im Auto oder so. Nee, überhaupt nicht. Aber es war schon, wie du schon gesagt hast, es war eine lange Etappe. Anfangs war es super langsam. Es war wirklich super langsam. Die haben ja auch irgendwie so, keine Ahnung, die sind ja da gefühlt mit, keine Ahnung, 37er Schnitt da durch die Gegend gefahren.
Nee, die sind hatten teilweise irgendwie, glaube ich, 27er
oder Schnitt. Oder 27er.
Also da hätte jeder, der hier zuhört, hätte da locker mitrollen
oder
können.
Oder war da nicht sogar auch diese eine Ausreißergruppe, die dann gemerkt hat, so, okay, oder da waren noch diese zwei Dudes, die dann irgendwann angehalten haben.
Wanderpol und Pogi haben so eine Spaßattacke gefahren.
Ja, irgendwie so.
Aber halt aber nur aus Spaß. Und dann irgendwie bei Ineos ging der Funkspruch durch Pogi-Attacks. Und alle so, nee, der macht nur Spaß.
Nee, aber war also, cool. Ja. Es war wieder schön, bei der Tour de France zu sein, weil, ach, man hat da irgendwie immer schon wieder die ein oder anderen bekannten Gesichter gesehen. Gerade in den ganzen, die Securities meinte, ach krass, Judy, wo warst denn du gestern? Ich so, nee, ich bin nur heute hier. So, ah ja, geil. war nice. Dann sind wir da halt in die, bin ich in ein Auto mitgefahren, wo ein Mechaniker hinten drin war und dann noch ein Betreuer, wie auch immer. Sind da durch die Gegend gefahren und dann gab es, ich glaube, es gab ja nur so zwei kleine Berge oder sowas. Bei dem Eis.
Ich glaube, zwei Anstiege, vierte Kategorie.
Genau, oder sowas, genau, also gar nicht. Genau. Und bei dem ersten Berg haben wir ein paar Drinks rausgegeben, weil es war echt heiß.
Select?
Wäre geil. Spritz Select. immer so Spritz Select. Nee, war gut. Es war viel los auf der Strecke. Ich bin auch immer mal wieder so im Auto eingenickt, weil es war echt so heiß und es war so ruhig und wir waren. Wo waren wir? Genau, wir waren hinterm Peloton, waren wir die ganze Zeit. Manchmal war ganz witzig, wo man gesehen haben, die Leute haben Pause gemacht. Ach, dann ist irgendwie, keine Ahnung, war vor dir der, Jensi, wie er auf seinem Motorrad mit den allen Leuten irgendwie so sprichst. Du hast ihn so von hinten gesehen, wie er so gestikuliert hat. Oder dann von Bora waren mal manchmal ein paar Fahrer, wo du gemerkt hast, okay, die haben jetzt Pipi gemacht, jetzt sind die hinten in den Autos und fahren von Auto zu Auto von verschiedenen Teams, die dann ja so gesagt Windschatten geben in dem Falle, dass sie dann irgendwie wieder ins Peloton reinkommen. Dann kurz vor Turin, ich glaube die letzten 6-7 Kilometer sind wir richtig aufs Gas getreten und haben wirklich alle überholt. Dann habe ich so einmal Slow-Mo-Video gemacht, wo ich so rauskomme und in dem Moment fange ich ganz zufällig Mathieu van der Poel ein. Also es war nicht geplant. Dann gab's ja
diesen, der hatte einen Platten und ist dann nicht wieder
reingekommen. Genau. Dann gab's ja dann nochmal einen Crash. Und dann mit dem Sieg von Girmay, das habe ich dann eigentlich auch im Ziel so gesagt dann mitbekommen, weil wir hatten im Auto die ganze Zeit so schlechte Verbindungen mit dem Fernseher. Die hatten in ihrem Citroën noch so einen Fernseher drin. Wir haben es dann irgendwie übers Handy geguckt und war auf jeden Fall interessant, was da abging mit dem sportlichen Leiter. Die haben ja dem Julien Joudy, mit dem hatte ich noch mal länger geredet am Anfang. Das ist ja so ein Dreierteam und war auf jeden Fall, ich war froh mal wieder bei der.
Die kennt man auch aus der Doku, aus der Netflix-Doku, genau. Ne? Das ist ja der auch mit Ben Connor immer
quatscht. Genau. Und der war auch nett und ach, es war einfach cool, wieder bei der Tour zu sein. Das ist einfach immer ein geiles Erlebnis, nicht ohne Erlebnis so, weil man doch schon immer sehr viel auf Zack sein muss. Und ach, aber es ist ein angenehmes Arbeitsumfeld, würde ich das sagen, weil man es einem so gut bekannt vorkommt, ja. Und dann,
Wie war das im Ziel? Waren da wieder, weil die Fans von Girmay aus Eritrea, die sind ja echt immer zahlreich da mit großen Fahnen und sind ja auch immer gut am Feiern. War da auch wieder Action?
Das habe ich diesmal nicht so gesehen, weil wir sind kurz vorm Ziel, mussten wir rechts rein, ein paar hundert Meter vom Ziel müssen die Autos rein und der Bus von Argel d'Isère, da haben sie sich auch aufgeregt, war ganz, ganz hinten in der Kolonne. Und es war irgendwie ein bisschen falsch, da mussten wir irgendwie sau durch und die Leute sind von A nach B gerannt, von B nach C und diesmal habe ich nicht so einen riesen Fan-Trupp gesehen, wie zum Beispiel hier bei Eschborn Frankfurt. Ja.
Das ist krass, die haben überall relativ große Communities.
Ja, in Frankfurt haben die eine sehr, die eritreische Community, wenn man zum Beispiel, die hier sind ja sehr groß hier in Frankfurt, habe ich letztens auch einen sehr guten Podcast darüber gehört, über die zwei verschiedenen Communities, weil das ja auch das Land sehr abgeschottet ist, leider. Das hatte ich da jetzt nicht gesehen. Aber apropos, was mir auffällt oder was dir, ist dir das aufgefallen? Das war letztes Jahr auch schon bei der Tour de France. Immer die türkische Flagge im Ziel. Ist dir die immer aufgefallen?
Ah, nee.
Letztes Jahr war es nämlich bei der Tour de France. Da ist immer eine Flagge, eine türkische Flagge im Zielbereich. Ah, dieses Jahr auch wieder. Und dann habe ich mir gedacht, so, gibt es überhaupt einen türkischen Fahrer? Türkisches Team gibt's auch nicht auf der World Tour. Nicht, dass ich wüsste. Klar, es gibt die Tour of Turkey. Musst du mal gucken. Die ist immer da. Die ist immer da.
Aber es gibt auch zum Beispiel, das ist mir aufgefallen, bei Fußball-Länderspielen, müsst ihr doch mal drauf achten, es gibt fast immer irgendwo eine venezolanische Fahne.
Okay.
Aus irgendwelchen Gründen. Ergibt gar keinen Sinn so. Aber ich glaube, die Leute representen dann einfach.
Ja, genau, weil ich habe mir dann auch gedacht, es gibt doch keinen türkischen Fahrer auf der World Tour oder gerade in der Tour de France. Naja. Naja, aber das war auf jeden Fall nice. Das war auch ein gutes Kommentar. Ich habe so ein Bild gepostet. Richtige deutsche Kommentar. So ein Bild gepostet von dem Auto, mit dem wir gefahren sind, mit dem Citroën, wo die da ihre 8 Van Rysel Bikes oben drauf haben. Und dann so alle so geschrieben, so, ach krass, die ganzen Bikes kosten mehr als das Auto. Keine Ahnung, was die Bikes kosten, so, aber hey Leute, es gibt auch andere Marken außer Mercedes und BMW und Audi.
Aber die Van Rysel Räder, kann man ja vielleicht noch kurz drüber reden, so Industry Talk ist, dass die tatsächlich wohl sehr gut sein sollen und dass die, war ja früher, Decathlon hatten dann irgendwie ihre Beethoven Räder und so, das war alles so Baumarktqualitätmäßig. Und dann haben die irgendwann mit Van Rysel angefangen. Ich glaube, und jetzt ist tatsächlich wegen des World Tour Teams mussten die halt die Qualität natürlich absurd hochfahren. Und Industry Talk ist so ein bisschen, dass die haben sich von allen großen Herstellern die absoluten Superbikes gekauft einfach. Also die haben sich dann, keine Ahnung, das SL8 und das sonst was, wie sie alle heißen, haben die sich gekauft und dann selber auf Herz und Nieren getestet quasi und rausgesucht, so was ist das Beste, wo und wie kann man das noch verbessern, was kann man da machen. Das heißt, die haben da geile kleine Industrie-Vergleichsstudie intern gemacht, um das Beste rauszuholen. Ja. Ich meine, bin gespannt, wann da mal zum Beispiel jetzt irgendwie, wer fährt da? Sam Bennett fährt da, ne?
Genau, dann
Sam Bennett da vielleicht Felix mal Gall, schießen kann.
Felix Gall, der ist ja auch guter Fahrer. Ja. Und ich habe das auch nur mit Van Rysel so immer mal wieder hier und da zugehört. Und ich habe dann, wo die letztes Jahr, glaube ich, offizieller Partner waren von AG Deuxerre, war ich auch so, ach krass, Decathlon jetzt so im High-Performance-Bereich. Und das machen die ja nicht, um zu sagen, yo, wir setzen mal hier eine neue Lackierung auf mal unser Bedwin-Bike und setzen mal 2 Carbon-Laufräder rein und sagen den Franzosen, komm hier, schön Café au lait morgen und dann drückt das Ding hoch, so, weißt du. Und da habe ich mal so ein paar Sachen gesehen, dass sie da schon wirklich auf Zack sind, um da die Siege einzufahren.
Ja. Ja, nee, echt cool, weil plötzlich irgendwie wieder ein relevantes Team geworden. Ich meine, AG Deuxerre, klar, krasse Tradition und sowas früher, bis vor 2 Jahren. Aber es war ja nicht relevant irgendwie, es war ja nicht klar. Felix mit Ben O'Connor hatten sie dann irgendwie wieder einen ganz guten Fahrer. Felix Gall hat dann eine Etappe abgeschossen, so, das ist schon cool, aber es war halt so, boah, weiß jetzt nicht, wer sich groß mit AG Deuxerre identifizieren konnte, aber jetzt mit Decathlon und mit, ich meine, Dries de Bont ist da und so, also ein paar so belgische Bomber auch, die halt bei den Klassikern da richtig Gas geben. Das ist dann irgendwie schon cooler so. Und finde ich gut, mehr coole Teams. Ganz kurz noch einmal kurzer Abzweig. Was halten wir vom Red Bull Bora Hansgrohe-Kit?
Red Bull Bora, achso, ja, kommt geil, also muss ich ganz ehrlich sagen,
witzig, ne?
Gut, so von der Logo-Platzierung hatte ich es mir eigentlich auch schon so gedacht, aber ich habe so ein, zwei Reels auf 8000 Watt und ein paar Bilder, es kommt auch ganz geil, der Stier auf dem Bus kommt stabil rüber, so,
das hab ich noch gar nicht gesehen.
Genau, der kommt, die haben den so platziert, dass der so, weißt du, mit den Hörnern nach vorne geht, geil. In Fahrtrichtung. Gut, dann halt hier auf dem Trikot, kommt auch geil. Grüße gehen.
Ich find's auf der Hose geil.
Auf der Hose, Grüße gehen raus an Axel, wenn du es hörst. Ich warte noch auf mein Trikot. aber kommt die Jungs sehen slick aus. Also sieht gut aus. Haben sie.
Weißt du, was ich krass finde? Die haben jetzt alle auch Red Bull Helm auf. Und man muss dazu, also meine Wahrnehmung einfach. Ich finde, das entwertet den Helm von Wout van Aert total.
Ja, weil davor ist es ja so, dass man nur so Kopfbekleidung. Ich kenne es ja auch von Bruno, ja, von Bruno Hoffmann, unserem Red Bull Pro-Athlet im BMX. Könnt ihr gerne mal reinhören. Da werden wir aber sicherlich dieses Jahr mit dem nochmal zum Herbst, Winter hin nochmal eine neue Folge machen, was so der Stand der Dinge ist. Dass sie halt natürlich so special, als Special-Athleten die Mütze oder genau, den Helm das, bekommen. Ja.
Genau, das ist vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen. Das zeichnet nämlich Leute aus, die, also da kann man das unterscheiden, nämlich Leute, die halt irgendwie Support von Red Bull haben oder irgendwas, oder Red Bull Athletes. Weil Kopfbedeckung von Red Bull mit Red Bull Branding, also egal, ob es eine Cappy ist, ob es ein Helm ist, ob es ein Motorradhelm ist, was auch immer, oder ein Stirnband, whatever, das kriegen nur full sponsored Red Bull Athletes. So. Und deswegen ist es ja auch immer dieses Krasse, wenn halt ein Radfahrer zum Beispiel oder eine Radfahrerin einen Red Bull-Helm trägt. So, deswegen war es immer so crazy, dass Wout van Aert mit diesem Helm rumgefahren ist, weil er war halt mit Anton Palzer der Einzige auf der Straße.
Genau.
Ne? Also bei den Männern, bei den Frauen ist noch Pauline Ferrand-Prevot natürlich, aber das ist halt so dieser Wert, dieses Rausstechen von Wout van Aerts Helm.
Jetzt fahren
halt einfach durch diese Masse an Red Bull-Helmen, die plötzlich da fahren, denkt man sich so, naja gut, Bro, dann kannst du jetzt, also eigentlich kannst du jetzt auch wieder dein Team helfen.
Aber müsste ich mal gucken, ich fahre nachher eine Runde Fahrrad mit dem Bruno, ich müsste mal gucken, oder wir müssen mal auf den Bildern gucken, ob die da nicht diese einen Special-Athleten vielleicht nochmal ein anderes Painting haben. Weißt du, dass die anderen...
Mit Sicherheit, aber trotzdem, das siehst du auf den ersten Blick
ja nicht. Ich glaube, bei den Special Painting ist noch ein Gelb drin und bei den anderen, das müsste ich mal nachher gucken, weil klar, die Helme wird es dann sicherlich auch zu kaufen geben und dann rennt jeder jetzt auf einmal so mit dem... Ja, obwohl...
Das wird nicht passieren. Nee. Kannst ja nicht mal eine Cappy kaufen. Wollte ich früher mal haben. Kannst ja nicht kaufen.
Ich meine jetzt Team Cappy Bora Hansgrohe Style.
Ja, klar, aber das wird, da haben die immer irgendwelche Lösungen für, dass es halt umgangen wird, dass halt irgendwelche Leute mit Red Bull-Sachen, klar kriegst du auch von den Formel-1-Teams irgendwie Merch und so, ne? Aber das ist, man sieht dann relativ eindeutig, dass es nicht das Gleiche ist.
Okay.
Und vor allem ja auch durch das, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut das neue Design von Jumbo Visma. Visma Dieselbike, mein Fehler, sorry. Dass die natürlich auch Bora farblich jetzt relativ ähnlich sind. Und dann hast du halt diese dunkel gehaltenen Trikots und Red Bull-Helm. Das heißt, man weiß immer nicht genau so, wer Wout van Aert ist und wer einfach Nico Denz ist.
Okay, ja. Aber ansonsten so styletechnisch, was habe ich denn gesehen?
Das Bike-Design fand ich auch geil mit dem Bullen vorne drauf auf dem S-Works.
Ja, die Bikes sehen auch ganz nice aus. Also klar, gut, ist immer noch S-Work, aber ob man Freund ist oder nicht. Aber sieht mit dem erinnert halt an diese Sportflieger und so, was sie da halt auch machen, wenn sie da durch die Gegend fahren, so in dem Weiß, sieht gut aus. Ich habe so eins.
Sag mal, so ein S-Works wird schon funktionieren.
Ja, ich denke mir auch. Ich glaube, das hat er sicherlich auch eine Gangschaltung.
Aber kommt jetzt einfach ein bisschen stylischer durch die Lackierung.
Ja, ein bisschen fresher mit dem Weiß, voll.
Ja.
Dings fährt Education First hat so Teamwagen, weiße, alle mit dem Wiesbadener Kennzeichen oder Frankfurter, fand ich ganz entspannt. Und die fahren, ich hatte es eben, die amerikanische Marke.
Cannondale.
Automarke, sorry.
Was fahren die? Chevrolet? Oder?
Genau, ich glaube, die fahren Chevrolet. So mit diesem breiten Logo hinten dran. Am Ende sind es auch irgendwie so E-Hybrid-Dinger, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall so knallrosa. Das fand ich schon ganz, ganz nice. Und ansonsten, was ist mir denn noch so aufgefallen? Der Helm von Wanty fand ich ganz nice. Die haben so ein Muster drin.
Uwex, ne?
Genau.
Die haben Uwex. Und ich frage mich die ganze Zeit, ist das Uwex, Design ganz oder ist cool. Es einfach noch...
für die war das, die waren bestimmt gar nicht vorbereitet dafür, dass er jetzt so gewonnen hat.
Was? Wer? Ach, das Team, ja. Gut. Nee, aber ich frage mich durch dieses Zebra-Muster, sieht ja so ein bisschen R-König-mäßig aus, frage ich mich, ob das eventuell einfach noch ein Prototypenhelm ist oder ob das ein Design ist. Als Design würde ich es mir auf gar keinen Fall kaufen. Ist natürlich für so ein Pro, also, weil es kommt ja auch nirgendwo auf dem Rad wieder, es kommt nicht auf dem Trikot wieder, deswegen würde ich eigentlich eher denken, dass es irgendwie prototypenmäßig ist, so ein bisschen. Und die danach irgendwie mit einem schlichten Design nach der Tour rauskommen, um das Ding zu verkaufen. Aber klar, auffallen tut er auf jeden Fall, weil sticht halt raus, so dieses gestreift.
Ja. So auf den zweiten Blick. Und ansonsten.
Und ey, was ich noch sagen muss zu Red Bull, ist nämlich, dass dadurch, dass jetzt so viele Red Bull-Helme rumfahren, der Helm von Mark Cavendish. Mark Cavendish ist Monster Energy gesponsert.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Der hat plötzlich ganz stark gewonnen. Der hat ganz stark gewonnen plötzlich.
Ja, das ist mir nämlich auch, das war mir auch nicht bewusst, dass der von Monster, das habe ich dann gesehen im Interview und den Helm hinten mit dieser grünen Turbine, habe ich mir auch gesagt, ach krass, okay, klar, normal, aber wusste ich jetzt nicht, dass Monster auch so krass im Road Cycling unterwegs ist. Ja, also.
Ja, aber Cavendish eben, Monster Energy und Nike-Schuhe nach wie vor.
Genau,
einfach geil.
Das ist der Classic, ja.
Ja.
Ach ja.
Nee, nee. So, Julie, wir sind schon deutlich über eine Stunde hinaus. Ja. Ich muss hier mal wieder meinen Pflichten nachgehen.
Ein paar Monster fürs Baby.
Ich sag's dir, es ist kein Witz. Ich habe hier Monstergeschmack ist Ultra Watermelon und den habe ich fast immer im Kühlschrank, so, weil es geht. Ich kann nicht den ganzen Tag so viel Kaffee trinken, so. Ey, das packe ich hier. Dann habe ich halt den Monster Ultra Watermelon, kaufe ich mir. Das ist irgendwie immer im Angebot. Ich weiß nicht, ob die schlecht sind oder so, aber irgendwie gefühlt immer im Angebot und dann habe ich mir die in den Kühlschrank und dann geht's ab. Besser Geschmack.
Und du brauchst jetzt aber noch.
Ist keine Werbung, kaufe ich mir selber, weil ich es einfach geil
finde. Du brauchst hier noch so einen kleinen Kühlschrank. Weißt du, diese kleinen Kühlschränke, um die Drinks reinzumachen. Ja, nee, ey, wie gesagt, Bene hat's gesagt, wir sind schon über der Zeit. Auf jeden Fall geil, dass ihr eingeschaltet habt. Bene, dir erstmal noch eine erholsame Zeit, ja lol. Eine gute Zeit mit vielen Eindrücken vom Kleinen.
Du kannst mir gute Entwicklung wünschen.
Gute Entwicklung.
Das ist, glaube ich, das wichtig. Das ist alles phasenmäßig gerade, aber wir sind auf einem guten Weg und sieht in der Woche eh schon wieder anders aus.
Eben, eben. Und es gibt ja auch einiges zurück. Das darf man ja jetzt auch nicht vergessen, selbst wenn es auch manchmal ein bisschen zeitaufreibend ist. Manchmal, ja, hoffentlich. Wenn dann das Abi in der Tasche ist.
Wenn das Abi in der Tasche ist und einfach alles zurückgezahlt wird, was man bisher so investiert hat. Nee, der hat mich letztens aus dem Nichts einfach so, so Gestik und so ist ja noch sehr unkontrolliert.
Ja.
Hat mich aus dem Nichts einfach so plötzlich so krass angelächelt.
Ey, das hab ich. Das ist so crazy.
Da denkt man sich so, ah ja, okay, das ist jetzt hier eine Sekunde und davor hat er 2 Stunden geschrien, aber ist jetzt auch egal. Du das ist echt so richtig um Finger gewickelt. Oh. Das ist krass.
Genau.
So, in dem Sinne würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf und wir hören uns, wenn wir uns wieder hören, mal gucken, wie es reinpasst. Du bist jetzt erstmal noch ein bisschen unterwegs und ich gucke, wie es bei mir sich entwickelt.
Easy.
Aber Leute, dranbleiben, damit ihr nichts verpasst. Abonniert einfach unseren Podcast auf eurer Plattform der Wahl, weil dann kriegt ihr mit, wann wieder was Neues rauskommt. Das ist immer ganz gut. Da muss man nicht immer so gucken oder nicht hoffen, dass es Mittwoch ist.
Vielleicht die eine oder andere gute Bewertung wäre natürlich nicht verkehrt. So, auch wenn wir das natürlich nicht promoten.
Auch wenn ihr es nicht gut findet. Ja. Auch wenn ihr es nicht gut findet. Lasst uns trotzdem eine gute Bewertung da.
Einfach gut.
Einfach mal. Ja. Manchmal muss man, es fühlt sich dann für euch wie eine Notlüge an, aber ist okay.
Genau. Vielleicht sieht man den einen oder anderen noch auf der Eurobike, da bin ich jetzt noch bis Sonntag.
Genau, du bist auf der, und Bembelkrit.
Samstag ist der Bembelkrit, also wer sich noch nicht eingetragen, wir müssen mal gucken, der Mo ist ja gerade unser Cutter in Finnland für...
Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass die Folge vom Bembelkrit rauskommt, deswegen wünschen wir allen ein gutes Bembelkrit gehabt zu haben.
Ja, eine gute Fahrt. So.
Und Und wie bist du da, ja, ne?
Ich bin da, ja, ich arbeite da.
Ja, dann berichten wir einfach beim nächsten Mal vom Bembelkrit, von der Eurobike, was abging und was noch alles so passiert ist. Und ob mein Kind mittlerweile Pfote geben kann. Muss man ehrlich sagen, mein Hund ist dem Kind momentan noch um Weiten voraus.
Okay, ja, sehr gut. Ah ja, es ist alles.
Das ist das Schlusswort.
Alles, die Hundeschule hat sich ausgezahlt. Bene,
ja, klar.
Wir sehen uns nächste Woche. Julie. Alla hopp.
Peace out.
Sahul.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt.